Disclaimer: Diese Episode wurde vor den Ereignissen in Mannheim aufgezeichnet und steht in keinem Zusammenhang damit.
Wie gestaltet man den Wandel in einem Unternehmen, das nicht nur eine beeindruckende Historie, sondern auch eine entscheidende Rolle für die Sicherheit von Menschen weltweit spielt? Und wie verbindet man Tradition mit technologischem Fortschritt, um nachhaltige Lösungen für kritische Infrastrukturen zu schaffen? In dieser Episode sprechen wir mit Anna Hörmann über ihre spannende Reise von der Unternehmensberatung bis in die Geschäftsführung der Hörmann Warnsysteme GmbH. Und ihr könnt euch auf spannende Einblicke in die Welt von Sirenenwarnsystemen freuen, von strategischer Unternehmensführung und innovativen Partnerschaften für die Zukunft der Sicherheitstechnologie.
Wir bringen Bewegung in die Zukunft. Herzlich willkommen bei Moving the Future, dem Podcast über die Zukunft von Mobilität, Industrie und Unternehmertum. Powered by Rowe Motor Oil. Wir wissen, Fortschritt braucht ganz viel Bewegung. Eure heutige Gastgeberin ist Dr. Alexandra Kohlmann.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Moving the Future. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir widmen uns heute einem Thema, das in unserer zunehmend komplexen Welt von zentraler Bedeutung ist. Wie schützen wir kritische Infrastrukturen effektiv vor den Herausforderungen der Zukunft? Stichwort hybride Kriegsführung. Dabei sprechen wir nicht nur über technologische Innovation, sondern eben auch über die strategische und notwendige Weitsicht und eben auch unternehmerische Verantwortung, die damit einhergeht. Und mein heutiger Gast ist eine wirklich beeindruckende Persönlichkeit, die diese Themen in ihrer täglichen Arbeit wirklich lebt und verkörpert. Anna Hörmann, Geschäftsführerin der Hörmann Warnsysteme GmbH. Und Anna bringt nicht nur fundierte Erfahrungen aus der Unternehmensberatung mit, sondern sie hat auch den Transformationsprozess der Hörmann-Gruppe aktiv mitgestaltet. Mit ihrem strategischen Geschick, ihrer Leidenschaft für innovative Lösungen bringt sie die Zukunft eines Unternehmens, das weltweit für die Sicherheit von Millionen von Menschen sorgt. Und wir sprechen heute darüber, wie man ein Traditionsunternehmen in die Zukunft führt, welche Rolle nachhaltige Technologien, Brennstoffzellen dabei spielen und warum strategische Partnerschaften der Schlüssel zu langfristigem Erfolg sind. Liebe Anna, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und uns einen Einblick in deine spannende Arbeit und Arbeitswelt gibst. Ich freue mich sehr, dass du in meinem Podcast zu Gast bist. Hi und herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, liebe Alexandra. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch. Es war jetzt ein sehr langes Intro, aber es zeigt, was du für eine spannende Persönlichkeit bist. Und ich freue mich, dass wir uns heute so ein bisschen auch über ein Thema unterhalten können. Wenn ich sage, ich komme aus der Welt der Schmierstoffe, ist das wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl, was du hast, wenn du sagst, ich komme aus der Welt der Warnsysteme.
Das sicherlich das Thema Warnsysteme prägt unser Familienunternehmen ja schon seit sehr, sehr langem, ist der Ursprung. Und ich fuchse mich ja erst seit 3 Jahren wirklich tief in dieses Thema rein, aber kann immer mehr zu deinem Ausdruck hier sagen, dass das Thema Warnsysteme ein vollumfassendes Thema ist, was nicht mit einem System, sondern eben ganz vielen integrierten Systemen zusammenhängt, um halt im Notfall die Bevölkerung wirklich richtig warnen zu können.
Von daher. Und das ist ja auch ein Thema, was gerade heute einfach auch in der heutigen Zeit erstens mal wieder viel stärker ins Bewusstsein rückt. Also glaube ich jetzt gerade momentan sowieso viel stärker als vielleicht noch vor 3 Jahren, 4 Jahren. Aber gut, darüber sprechen wir, glaube ich, später noch. Mich würde jetzt erstmal so interessieren, du hast ja in der Unternehmensberatung gearbeitet. Ich hatte es auch schon eingehend erwähnt, bevor du ins Familienunternehmen eingestiegen bist. Ich kam ja direkt von der Universität, ein bisschen anderen Weg gegangen als du. Was hat dich denn zu dem Schritt bewogen, nicht in der Beratung zu bleiben, sondern dann irgendwann auch einfach, ich sag mal, in die Praxis und auf die Umsetzungsseite zu gehen?
Gute Frage. Also für mich war eigentlich vielleicht ähnlich wie bei dir schon sehr früh klar, dass ich gerne ins Familienunternehmen gehen will und dass ich da mitgestalten will und mitarbeiten will. Für mich war aber auch ein wichtiger Faktor, dass ich vorher meine eigenen Erfahrungen sammeln wollte, weil ich wollte noch möglichst viel lernen. Ich hatte das Gefühl, ich hatte nach der Uni sehr viel Theorie gemacht, aber hatte von der Praxis eben noch wenig Ahnung und wollte in der Praxis Erfahrung sammeln, mich selber auch noch mal besser kennenlernen. weil mir auch bewusst war, dass wenn ich dann ins Familienunternehmen gehe, ich höchstwahrscheinlich nicht mehr so schnell rauswechsle oder das dann erstmal ja die Station ist. Und dann habe ich überlegt, was könnte ein guter Bereich sein oder wo könnte es passend sein. Und da war für mich die Beratung. Ich hatte einige Praktika im Corporate Finance und in der Beratung gemacht und habe einfach gesehen, dass ich in der Beratung wirklich Unternehmen in verschiedensten Situationen kennenlernen kann und bei verschiedensten Projekten hier eben mitarbeiten kann, ob Restrukturierung, Transaktionsberatung oder Strategieberatung und einfach ja viel, viel gelernt habe. Und nicht nur inhaltlich von den verschiedenen Unternehmen und Unternehmenssituationen, sondern auch wirklich, wie man strukturiert arbeitet oder auch unter Zeitdruck an Probleme herangeht. Und ja, von daher war das ein wichtiger Teil meiner Ausbildung, wo ich froh bin, dass ich das gemacht habe. Mir war aber immer klar, ich will dann zu einem gewissen Zeitpunkt ins Unternehmen. Der kam am Ende des Tages dann ein bisschen früher als gedacht, weil sich eine Option bei uns ergeben hat. Mhm. Das muss man dann auch dann sozusagen so nehmen, wie es kommt, solche Situationen. Aber ja, so war der Hintergrund in dem Bereich.
Das ist sehr spannend. Ich, wie gesagt, war ja nicht in der Beratung, aber mir wird eben auch nachgesagt und ich glaube, also ich bin auch selbst auch so ein strukturierter und auch sehr analytisch denkender Mensch. Wie war das dann für dich? Hast du dann da auch so ein bisschen, also mir wird das halt oft so nachgesagt, wenn vieles in der Vergangenheit, ne, so aus der Praxis heraus oder auch viel aus der Erfahrung heraus passiert und jetzt kommt dann die junge Generation und fängt da mal an mit einem, von der Beratung haben jetzt sowieso immer nur so nicht den besten Ruf, ja. Jetzt fängt die da mal an, ihre Methode und Schema F anzuwenden. Hast du da auch so ähnliche Erfahrungen gemacht?
Sicherlich. Also wir sind ja die zweite Generation. Mein Vater hat das Unternehmen vor über 70 Jahren gegründet und wahnsinnig, würde ich sagen, intuitiv geleitet und gesteuert und sehr opportunistisch getrieben. Und ich habe ja in der Strategieabteilung bei uns angefangen. Und da sozusagen, Gott sei Dank, sind Methoden doch relativ sozusagen das Mittel zum Werk. Deswegen ja. Durfte ich oder musste ich die da anwenden. Aber das war für die Geschäftsführer schon eine Umstellung, in dieser Struktur zu arbeiten. Und ich glaube, was für mich wichtig war, einen Mittelweg zu finden. Also, dass man jetzt vielleicht in der Beratung, wenn man im Projekt alle Methoden ausrollt, dass man halt sagt, gut, was ist jetzt wirklich für diese Situation essentiell und bringt mir was, bringt meinem Gegenüber was, mit dem ich arbeite, bringt dem Team was und hier eben ja. Den berühmten Mittelweg hier zu finden. Aber
ich glaube,
das war eine Umstellung.
Ich glaube, man darf die pragmatischen Ansätze nicht verlieren. Genau. Sonst wird's schwierig für alle. Du hast jetzt gerade gesagt, wann dein Vater das gegründet hat und ihr seid die zweite Generation. Kannst du auch auf so gewisse Werte, vielleicht auch aus deiner Familiengeschichte, so zurückblicken, die dich begleitet haben und die dich eben auch dazu bewogen haben, zu sagen, ja, und ich möchte das weiterführen, ich möchte ins Familienunternehmen auch eintreten irgendwann mal.
Genau, also ich hatte es ja vorher schon kurz erwähnt, mein Vater hat das Unternehmen jetzt dieses Jahr 70 Jahren gegründet und ich bin die zweite Generation. Das klingt jetzt für alle erstmal, fangen jetzt wahrscheinlich an zu rechnen. Mein Vater ist 96, also etwas älter vielleicht als sozusagen der normale durchschnittliche Vater. Und von daher ich auch erst zweite Generation bin, das Küken in der Familie sozusagen und bin aber mit dem Thema Familienunternehmen am Küchentisch aufgewachsen. Also mein Vater ist Unternehmer durch und durch und hat sicherlich die Werte, die er mitgebracht hat ins Unternehmen, auch gelebt jeden Tag. Wenn ich das jetzt auf drei Werte oder irgendwie konkrete Werte runterbrechen müsste, dann wäre das für mich sicherlich das ganze Thema Unternehmergeist, was er einfach durch das, was er an den Tag, wo er gesagt hat, er entscheidet sich zu gründen, sicherlich in einer Zeit von großer Unsicherheit, ohne Startkapital in irgendeine Richtung, aber eine Opportunität gesehen hat, das war damals Blitzableiter, die großflächig ausgebaut wurden und gesagt hat, gut, ich fange jetzt als Blitzableitervertreter an und hat daraus gesehen, okay, das erste große Sirenen-Ausbauprogramm in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir hatten ja mal ein flächendeckendes Netz, ging da los und hat gesagt, gut, wenn ich Blitzableiter auf dem Dach aufbaue, dann kann ich eigentlich auch Sirenen aufbauen und hat daraus eben die erste Firma, die Hörmann Warnsysteme, wo ich jetzt auch in der Geschäftsführung bin, gegründet und ausgebaut. Und das hat sich so durchgeprägt durch die weitere Entwicklung der Gruppe. Das ist sicherlich ein Faktor. Das zweite Thema ist, ja, kommt da ein bisschen mit rein, Tatkraft, also Sachen anpacken. Im Zweifel nicht alles hundertprozentig durchanalysieren, sondern ausprobieren, mal machen und ja, dann auch Fehler machen. Das ist klar, wenn man die Sachen macht, aber dann die Fehler auch eingestehen und weitermachen. Und das passt dann auch vielleicht da ganz gut zusammen, Durchhaltevermögen. Also, dass man nicht was anfängt und dann merkt, okay, das ist nichts und sofort wieder was anderes macht, sondern dass man sich schon immer wieder seine langfristigen Ziele auch vor Augen führt und sagt, ja, das ist mein langfristiges Ziel und ich zeige hier Durchhaltevermögen. Das hat mein Vater in seinem Werdegang gezeigt, das hat er in die Firma getragen, denke ich, und es ist ja auch eine Art DNA von einem Familienunternehmen, dieses langfristige Denken.
Absolut.
Und ein Thema noch, ich nenne es jetzt einfach mal Glas-halb-voll-Mentalität. Also ich sehe eher immer die Chancen im Thema als, oder ich sehe eher immer die Chance als das Risiko. Und ich würde sagen, das versuche ich auch. Das heißt nicht, dass man unvorsichtig vorangeht, aber dass man doch versucht zu sagen, wo steckt eine Chance hinter gewissen Themen, die ich angehe, auch in schwierigen Zeiten.
Ja, total. Also holt mich auch mega ab, auch dieses immer zur richtigen Zeit zu erkennen, dass da jetzt eine Chance ist und dann drauf zu springen auf den Zug und das halt, wie du sagst, mit diesem Durchhaltevermögen dann eben auch voranzutreiben. Manchmal mache ich mir ein bisschen Sorgen, dass dieses Thema Durchhaltevermögen auch so ein bisschen als Wert auch in der Gesellschaft mehr und mehr abnimmt. Aber ich glaube, wir alle sind jetzt auch an einem Punkt, wo vielleicht auch ein Wachrütteln erforderlich war, weil es, glaube ich, etwas ist, worauf wir auch die Erfolge dieses Landes natürlich auch bauen. Und da haben eben viele Unternehmer und Unternehmerinnen ja auch ihren Anteil dran gehabt in den letzten Jahrzehnten. Darf ich fragen, wenn dein Papa 96 ist, wann ist er denn dann operativ raus oder hat an euch oder an dich übergeben?
Er lässt sich die Zahlen von meiner Mutter immer noch sozusagen regelmäßig vorlesen und lässt den CFO vorbeikommen. Also ich glaube, wenn man das Unternehmen, wenn man es gegründet hat und so lange verfolgt, das ist auch gleichzeitig sein Lebenselixier. Also der
Total.
Tag, wo er jetzt nicht mehr fragt, wie es dem Unternehmen geht, würde ich mir Sorgen machen. Operativ aus dem Geschäft raus, würde ich sagen, er hat den Beirat geleitet bis vor 5 Jahren, war er Beiratsvorsitzender und jetzt ist er noch Ehrenvorsitzender. Aber diese ganze Gesellschaft, also Übergabe und so, das hat vor über 10 Jahren stattgefunden, dass er gesagt hat, da hat er schon einen vorausschauenden Blick und hat gesagt, ich will das an die nächste Generation übergeben haben. Und hat auch immer so eine Rolle als sozusagen, also eine Gesellschafterrolle, hatte immer operative Geschäftsführer nebenbei in der Holding drinnen, mit denen er zusammengearbeitet hat. Und genau, aber so, also wirklich aktiv, würde ich sagen, seit 15 Jahren nicht mehr, dann in der Beiratsrolle bis vor 5 Jahren und jetzt noch das, was am Küchentisch halt besprochen wird bei uns, was aber immer so war, aber genau, die Meetings finden dann oft eben auch bei uns zu Hause auch statt.
Ja, es ist, wie du sagst, ich glaube, ich habe mal eine Studie gelesen, ich müsste die mal nochmal recherchieren, aber wenn du ein Unternehmen gründest, dann kann man das vergleichen von der Bindung her, wie wenn du ein Kind in die Welt setzt und groß machst sozusagen. Und ich glaube, das unterschätzt man manchmal immer, wie eng diese Bindung ist. Aber bei meinem Vater war es ähnlich. Er ist zwar jetzt etwas älter als 60 gewesen, hat aber trotzdem auch gesagt, dass er halt operativ aussteigt und eben auch in die Beiratsrolle gewechselt ist. Und wir haben auch so ähnlich wahrscheinlich wie ihr von der Struktur her in den letzten Jahren auch viel an der Holding-Gruppe oder Struktur halt gearbeitet und haben auch einige Firmen, die ein bisschen weniger Kerngeschäft sind, wo auch wir einfach mit Fremdgeschäftsführern zusammenarbeiten, einfach auch das, wo ich sagen muss, da haben wir als Gruppe auch eine sehr große Professionalisierung einfach in den letzten Jahren auch hingelegt. Auch dank ihm und seines vorausschauenden Blickes. Ja, jetzt habe ich ja schon gesagt, ich komme ja aus der Welt der Schmierstoffe. Manche wissen gar nicht auf den ersten Blick, wenn ich sowas sage, was sind überhaupt Schmierstoffe? Ich weiß nicht, ob man bei euch ad hoc versteht, was sind Warnsysteme, vielleicht so ein bisschen eher. Aber mich würde total interessieren, was dich auch persönlich motiviert hat, außer dass es natürlich auch ein gewisses, eine familiäre, oder ich sag mal so ein familiäres Heritage ist, dich für diese Weiterentwicklung auch von Warnsystemen, du hast jetzt schon Blitzableiter, woher ihr kommt und natürlich jetzt die Sirenen und ich nehme an, das wird jetzt auch wieder mehr und mehr an Bedeutung gewinnen, aber was hat dich persönlich da motiviert, dich hier einzusetzen und das stetig voranzutreiben, dieses Thema? Wie identifizierst du dich damit?
Ja, sehr gute Frage. Ganz kurz zu deinem Thema noch sozusagen. Jeder weiß nicht, was Schmierstoffe sind. Wenn ich Warnsysteme sage, sagen die meisten Leute, Alarmanlagen. Also sozusagen, sag ich mal, ja, so ähnlich, aber ein bisschen größer gedacht. Also eben, da kann ich vielleicht kurz ansetzen, was sind Warnsysteme? Also wirklich Warnsysteme für Bevölkerungswarnung in Naturkatastrophen oder Zivilschutzsituationen, um wirklich großflächig die Bevölkerung zu informieren und zu warnen, dass gerade etwas Schlimmes passiert ist und sie sich in Sicherheit begeben müssen und weitere Informationen einholen müssen. Und diese Systeme können entweder regional für eine einzelne Kommune aufgestellt sein oder ein Landkreis, aber sogar eben landesweite Systeme sein in kleineren Ländern. In Deutschland sind wir sehr regional aufgestellt, durch den Föderalismus auch getrieben. Aber es gibt durchaus Länder, die haben wirklich ein zentrales Warnsystem, wo jemand in der Hauptstadt auf den Knopf drücken kann und dann theoretisch im ganzen Land die Sirenen angehen würden.
Also ich erinnere mich an Sirenen früher gegenüber auf der Feuerwehr- oder Turnhallengebäude, war immer ein ziemlich lautes Teil. Das haben sie dann auch ab und an mal getestet und man ist immer aus dem Bett gefallen.
Genau. Das, wenn wir dann Beschwerden von Anwohnern kriegen, dass sie sagen, dass sie ihre Sirene nicht neben, also dass sie die Sirene nicht neben ihrem Haus haben wollen, weil sie dann aus dem Bett fallen, sage ich mal, ja, aber wenn wirklich was passiert, dann wollt ihr auch aus dem Bett fallen.
Genau.
Weil ja, dann ist es ernst. Nein, aber das ist genau richtig. In Deutschland werden die auch hauptsächlich oder wurden die jetzt hauptsächlich zur Feuerwehralarmierung auch viel genutzt. Deswegen in Land, also in ländlichen Regionen, wo freiwillige Feuerwehr noch mit den Sirenen alarmiert wird, zum Einsatz zu kommen. Und haben aber die Sirenen in Deutschland Stück für Stück nach dem, ja, auch wieder abgebaut, weil wir gesagt haben, wir brauchen es nicht. Jetzt ist wieder eine andere Situation. Genau, ich glaube,
das, ja, das finde ich mega spannend, weil jetzt haben sie die abgebaut, jetzt, und Problem ist, also auch früher, wenn da jemand auf den Knopf gedrückt hat, ist wahrscheinlich auch nichts passiert, aber wie ist da jetzt so der Plan, also auch für die Zukunft und worauf arbeitet man da jetzt hin, genau?
In Deutschland, glaube ich, sind wir uns da teilweise noch nicht so klar. Die Zielstellung wäre ein flächendeckendes Sirenennetz wieder, was auch vom BBK ausgesprochen wurde, also vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenschutz. Die Frage ist jetzt, wie kommen wir jetzt dahin und in welcher Zeitschiene? Mhm. Und da ist es wieder, wie immer, eine, ja, politische Frage, woher kommen die Budgets, woher kommen sozusagen die Regularien, wer setzt die Standards? Ist es Bundesverantwortung, ist es Länderverantwortung, der Katastrophenschutz liegt in Länderverantwortung, der Zivilschutz auf auf Bundesebene. Und das sind alles Themen, die geklärt sein müssen, damit man dieses Thema wirklich, wenn man eine Zielstellung hat eines flächendeckenden Sirenennetzes, wieder hinkriegt. Aber genau,
das Sirenennetz heißt, ist nicht alles. Man will auch unabhängig von einer, ich sage jetzt mal, physischen Sirene, also korrigiere ich, wenn ich Quatsch rede, aber eben auch so wie mit, dass die Handys losschrillen, ist auch Teil dieser Warnsysteme?
Die sind definitiv Teil der Warnsysteme. Also wenn ich von Warnsystemen rede, ein Sirenenwarnsystem ist für mich ein Teil eines integrierten Warnsystems. Und ein Warnsystem entfaltet seine volle Wirkung, wenn es im Warnmittelmix, also als integriertes System arbeitet, mit allen uns verfügbaren Kanälen, die wir haben. Und dazu gehört für mich die Sirene als Weckeffekt, weil das ist so, die hat den größten Weckeffekt. Unabhängig von der aktuellen Situation, die wir, also unabhängig, ob Strom da ist, ob das Handy dabei ist, wo ich mich befinde. Und danach gilt es aber durch alle weiteren verfügbaren Mittel, die wir haben, Cell Broadcast, Fernsehen, Radio, Infotafeln, die Bevölkerung möglichst schnell mit weiteren detaillierten Informationen zu sozusagen informieren, was sie denn tun sollen. Weil super wenig Leute zum Beispiel kennen die Sirenentöne mittlerweile. Also früher in der Schule wurden ja die Sirenentöne geschult. Wenn man jetzt manchmal, glaube ich, eine Umfrage auf der Straße machen würde, würden über 50% der Leute jetzt nicht wissen, was ist der Unterschied zwischen einem Warnton, Feuerwehr-Warnton und einem Entwarnungston.
Und welchen Teil dieser integrierten Warnsysteme bietet ihr als Hörmann-Warnsystem an oder macht ihr das komplette?
Aktuell unsere Kernkompetenz sind die Sirenen-Warnsysteme plus die zentrale Steuerung. Wir können aber auch andere Warnsysteme in unser System integrieren. Und das ist auch das Ziel, wo wir hinwollen.
Jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, Deutschland müsste sich eigentlich mal so ein bisschen einig werden, wo wir überhaupt hinwollen. Bist du dann auch in deiner Rolle auch so mehr oder weniger zwangsläufig in so eine politische Rolle oder Einflussnahme reingeschlittert? Weil ihr werdet euch ja auch sicherlich da austauschen und auch beraten, auch Politik beraten, wie sowas im Idealfall eigentlich aussehen müsste.
Bin ich zum Teil, weil, also es sind ja in den letzten Jahren, wurde der Ausbau in Deutschland sehr stark vorangetrieben, wie du vorher auch schon richtig angemerkt hast. Und das lief einerseits auf Bundesebene, also dass auf Bundesebene Fördermittel freigegeben wurden, aber die Länder alle unterschiedlich diese Mittel, also die Umsetzung vorangetrieben haben. Was, würde ich sagen, in den Optimierungsmöglichkeiten einigen ja, Spielraum gelassen hat, diesen Ausbau wirklich, wenn man ja zielgerichtet voranzutreiben. Und da haben wir einfach gemerkt, dass es wichtig ist, auch mit der Politik in den Austausch zu gehen und auch Feedback und Rückmeldung zu geben, weil meistens ein Sirenensystem ist ein Nischenprodukt.
Und Aufklärung zu leisten.
Genau. Auch. Und also ein Sirenensystem ist ja ein super Nischenprodukt und man kann jetzt gar nicht unbedingt von der Person, die dann im Landkreis dafür verantwortlich ist, erwarten, dass die sich damit auskennt, wie lange dauert so eine Installation, was muss alles gemacht werden, bevor so ein System steht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich gemerkt, es ist schwierig auch für Politik und mit einzelnen Unternehmen zu reden. Und von daher haben wir uns entschieden, jetzt auch mit den Herstellern in Deutschland wirklich einen Verband zu gründen, um in den Austausch zu gehen und genau dieses Thema Aufklärung, Diskussionen zu sozusagen möglichen Umsetzungszeiträumen, Budgetbedarfen und solche Themen hier auch ansprechen zu können und möglichst gewinnbringend für beide Seiten hier diskutieren zu können.
Ja, das hast du ja vorhin gesagt, dass man ja vieles auch abgebaut hat eine Zeit lang. Und jetzt auf einmal stehen wir ja an einem Punkt, wo auf einmal, ich sag mal, auch viel über eine neue Verteidigungs- und Sicherheitsarchitektur gesprochen wird. Auf einmal sind Gefahren dann doch wieder real. Wie bewertest du denn so aus deiner Sicht den Status quo, den wir auch gerade jetzt haben in Deutschland? Also, und siehst du da natürlich für euch auch sicherlich Geschäftschancen, aber auch die Frage, die mich so ein bisschen interessieren würde, ist, wie schnell kommen wir denn auch in einen Zustand, wo wir auch sagen können, hey, morgen, guten Gewissens, schmeißt mich so eine Sirene aus dem Bett und ich bin safe.
Ja, das ist ein Thema, was ich gerade letzte Woche auch mit dem Deutschen Feuerwehrverband diskutiert habe und auch mit dem BBK. Also aktuell, es gibt aktuell kein offizielles Sirenenkataster in Deutschland. Das heißt, ich kann dir nicht aus offiziellen Quellen sagen, wie viele Sirenen in Deutschland aktuell montiert sind und funktionieren. Nach den Schätzungen, die wir haben und mit unseren Wettbewerbern zusammen, gehen wir circa von 40.000 Sirenen aus. Wir hatten zu Zeiten oder vor Ende des Kalten Krieges, hatten wir ein flächendeckendes Netz, da hatten wir circa 90.000 Sirenen in Deutschland. Diese 40.000 Sirenen sind zu 80% noch alte Motorsirenen, also die nicht bei Stromausfall funktionieren und nur jetzt einen Warnton können und keine Sprache können und noch keine Rückmeldung geben. Habe ich funktioniert, habe ich nicht funktioniert. Wenn man sagt, man will jetzt wirklich alle Sirenen auf ein modernes Sirenensystem aufrüsten und ein flächendeckendes Netz wieder aufbauen, haben wir uns mal ausgerechnet, dass man circa 8 Jahre brauchen würde und ungefähr 1 Milliarde Euro Budget. Und dann könnte man sagen, dass wir in Deutschland natürlich auch abhängig von den Maßgaben die man setzt, also man wird nie 100% der Bevölkerung erreichen können, aber man setzt sich dann immer so Schwellenwerte wie 90% zum Beispiel, hat die Schweiz als Schwellenwert, dass sie 90% der Bevölkerung erreichen will, dass man sich so ein Ziel setzt und das könnte man ja in 8 bis 10 Jahren, je nachdem nach sozusagen auch Prozessen und Ressourcen mit dem Budget erreichen.
Das ist ja schon ein bisschen beängstigend. 8 Jahre klingt nach einem sehr langen Zeitraum. Außerdem hast du gerade noch gesagt, diese sind alte Motorsirenen. Also das heißt, die muss jemand anmachen und wieder ausschalten, oder?
Ja, das muss jemand in Deutschland, immer wenn eine Sirene aktiviert wird, also in Deutschland werden alle Sirenen noch durch einen Menschen aktiviert.
Der drückt ein Knöpfchen.
Je nachdem, woraus die Sirene aktiviert wird, aus dem Leitstand, ist es meistens, genau, ist es ein Knopf, ein Mausklick und meistens noch eine Validierung, also eine Authentifizierung, dass man nicht aus Versehen auf den Knopf drücken kann, sondern dann nochmal einen Schlüsselschalter drehen muss.
Ja,
oder
ja.
Genau.
Kindersicherung.
Genau, Kindersicherung.
ja. Okay. Und moderne Warnsysteme, wenn Stromausfall und so wäre, also hybride Kriegsführung funktioniert halt so, dass man ja kritische Infrastruktur ausschalten will, meistens indem man den Strom kappt. Wie funktionieren moderne Systeme? Also wie ist man da abgesichert?
Also die modernen, wir nennen sie elektronische Sirenen, weil die werden nicht mehr, also die Motorsirenen erzeugen den Ton durch, also mechanischen Ton. Da wird sozusagen, dreht sich der Rotor in der Sirene und dadurch wird der Ton erzeugt. Und das erfolgt durch einen Kompressor, der an den Strom angeschlossen wird. Die elektronischen Sirenen erzeugen elektronisch ihren Ton über digitale Verstärker, die dann auf die Treiber ausgespielt werden. Die funktionieren aber mit einer Batteriepufferung. Also sie werden klar aus dem Stromnetz gespeist oder eben auch aus autarken Stromversorgungsquellen und funktionieren dann aber über eine Batteriepufferung, die 8 Tage funktioniert oder bis zu 8 Tagen auch ohne weitere Stromversorgung, also 8 Tage lang alarmieren kann. Und die Übertragung zu den Sirenen funktioniert nicht im normalen Mobilfunknetz, sondern meistens im BUS, also im Behördenfunknetz, in Deutschland hauptsächlich Tetra oder POCSAC heutzutage. Und aber auch in anderen Ländern, wo jetzt die Netzverfügbarkeit sehr schlecht ist, haben wir teilweise sogar Satellitenkommunikation, über die wir die Sirenen noch ansteuern können. Weil du sagst, hybride Kriegsführung, das Thema Blackout ist einer der meist diskutiertesten Themen oder wo wir am meisten angreifbar sind. Ich meine, wir haben das allein gesehen, wo in Brandenburg letztes Jahr die 2 Strommasten sozusagen willentlich randaliert wurden oder sabotiert wurden. Und das ist sicherlich unsere Achillesferse, ein großflächiger Blackout. Und da müssen wir natürlich schauen, wie können wir die Bevölkerung informieren? Weil alle anderen, also das Handynetz fällt nach wenigen Stunden aus und alle, also sozusagen viele Informationsquellen eben auch. Und da kann die Sirene, wenn sie richtig ausgestattet ist, mit ihren Faktoren, die sie hat, mit der Stromversorgung und doch der sicheren Netzübertragung oder Informationsübertragung, kann sie zum Beispiel mit einem zusätzlich ausgestatteten Infoboard oder auch ihren Sprachdurchsagen wirklich noch eine Informationsquelle für die Bevölkerung sein im Notfall. Da haben wir auch gerade ein Forschungsprojekt am Laufen mit einem Landkreis, wo es genau darum geht, wie kann sich ein Landkreis eben krisensichere Kommunikationsstruktur aufbauen und welche Rolle spielt die Sirene dabei.
2 Fragen. Also dein Unternehmen konzeptioniert also diese Systeme für, ich sag dann mal, Gemeinde und Stadt. Ihr baut diese Teile, baut sie auch vor Ort und ihr übernehmt dann auch die Wartung der Systeme hinterher.
Ich hätte es nicht besser beschreiben können, Alex. Okay. Willst du bei uns als Vertriebler anfangen? Nein, genau. Wir werden es sozusagen, wir sind der Gesamt-sozusagen Betreuungspartner, was das Thema Sirenensysteme angeht, für den Landkreis, für die Stadt und können ihn wirklich von der Planung bis zur Wartung und Instandsetzung ganzheitlich betreuen. In Deutschland komplett mit eigenen Ressourcen und Standorten und international halt mit Partnern vor Ort, mit denen wir hier vorgehen. Aber es ist dann auch ein langer Zeitraum, weil so ein Sirenensystem hält bis zu 35 Jahre, also oder noch länger.
Ja, genau, wenn man eins hat. Frage dazu, ich finde es so spannend, ich finde das so cool, das ist so ein geiler Purpose, dass man einfach für die Sicherheit der Menschen hier einen Beitrag leistet. Aber jetzt sagst du Forschungsprojekt mit dem Landkreis. Ist es nicht maximal ineffizient, dass man mit jedem Landkreis das sozusagen einzeln machen muss? Weil du hast vorhin ja auch gesagt, es gibt halt Länder, die, ich übertreibe jetzt, drücken halt ein Knöpfchen zentral. Wäre das nicht irgendwie viel schneller und effektiver, auch vielleicht um diese Durststrecke von 8 Jahren ein bisschen zu verkürzen?
Da startet sicherlich eine große Diskussion. Also unsere sozusagen Struktur, wie wir in Deutschland aufgebaut sind, mit den sehr unabhängigen sozusagen Ländern, wo man sicherlich stundenlang diskutieren kann, oder nicht Stunden, sondern Jahre, hat sicherlich seine Vorteile und aber auch seine Nachteile. Vor allen Dingen, wenn man sagt, man will eine Bahninfrastruktur haben, die nicht nur regional ausgerichtet ist, sondern wenn man von eben flächendeckenden Katastrophen ausgeht, auch wirklich bundesweit informieren kann. Wir sind da schon in Deutschland auf dem richtigen Weg. Also wir haben eine Movas Warnplattform, also eine digitale Warnplattform, die heißt Movas. Über diese Movas Plattform können auf Bundesebene die verschiedenen Warnkanäle angesteuert werden. Und aktuell ist da, sind da eben Warnkanäle drinnen, wie Cell Broadcast, Fernsehen, Radio. Und das Ziel ist jetzt gerade eben, die Sirenen da auch reinzubringen. Dafür müssen die aber über ein gewisses Protokoll angesteuert werden können, über die Tetra-Alarmierung. Und da sind wir dabei, das auch auszurollen flächendeckend. Und das war auch eines der Ziele dieses Förderprogramms. Es ist natürlich immer die Frage, wie schnell wird es in den einzelnen Bundesländern umgesetzt und wie werden die Schnittstellen entsprechend gestaltet. Aber das ist sicherlich eine Möglichkeit, dass man das hier in Deutschland weiter ausrollt und hier auf die Beine stellt. Aber da muss man eben sagen, sind wir durch unsere Strukturen, die ja auch ihre Vorteile haben, leider, was dieses Thema angeht, wirklich eine bundesweite Steuerung dieser Warnsysteme einfach noch nicht aufgestellt. Aber es gibt sicherlich Möglichkeiten, das hier zielgerichtet voranzutreiben. Wenn man sagt, vor allen Dingen mit dem BBK setzt man einfach Regularien, dass solche Movas-Ansteuerungsmöglichkeiten zum Beispiel in den nächsten paar Jahren bei allen Sirenen verfügbar gemacht werden.
Hoffen wir es. Jetzt sind aber eure Sirenen ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit im Einsatz, richtig?
Richtig.
Und kannst du da so ein paar Best Practices irgendwie aus anderen Ländern vielleicht sagen? Und gibt es da eigentlich auch Herausforderungen, jetzt geografischer Natur oder auch was klimatische Bedingungen und so angeht? Also müsst ihr da auch Anpassungen vornehmen?
Also sehr gerne. Ich teile die Frage mal sozusagen in die Komponenten.
Ja, sorry, mir schießen so viele Gedanken.
Sehr gut, mir auch. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich fange mal bei den Bedingungen an. Also eine Sirene ist ja dazu konzipiert, dass sie in Warnsituationen funktioniert. Und die passieren hoffentlich sehr, sehr selten. Also die kommt sehr selten zum Einsatz. Aber wenn sie zum Einsatz kommt, muss sie zu 100% funktionieren. Und da ist natürlich, um das zu gewährleisten, muss sie natürlich auch den entsprechenden klimatischen Bedingungen und den Randbedingungen sozusagen standhalten und hier doppelt abgesichert sein. Das ist sicherlich, klimatische Bedingungen ist ein wichtiger Punkt, den du hier nennst, da wir, je nachdem, wo die Sirene aufgestellt ist, Temperaturen von minus 30 Grad bis minus 40 Grad bis plus 40 Grad sozusagen ausgesetzt sind, mit hoher Luftfeuchtigkeit in Südamerika oder amazonasnahen Gebieten zum Beispiel. Und da natürlich einfach die Konstruktion so robust sein muss, dass sie das aushält. Der andere kritische Faktor ist die Kommunikation in abgelegenen Regionen, wo eben nicht Handynetz existiert, kein kontinuierliches Handynetz. Deswegen gehen wir, wenn es möglich ist, auf den Behördenfunk. Der ist aber in vielen Ländern auch nicht 100% flächendeckend ausgebaut. Und so versuchen wir immer, redundante Kommunikationskanäle zu haben und haben jetzt zum Beispiel in Ecuador alle Sirenen noch mit Satellitenkommunikation ausgestattet. Ist natürlich auch immer eine Preisfrage, weil Satellitenkommunikation ist sehr teuer. Aber funktioniert im Zweifel hier auch relativ sicher. Also da muss man sich wirklich immer die Situation des Landes anschauen und schauen, wie kann man halt durch Redundanz hier den höchsten Sicherheitsgrad schaffen. Und sicherlich der dritte Faktor ist die Stromversorgung, die wir hier haben. Und weil je nachdem, wo die Sirene steht, ist nicht ein Netzanschluss um die Ecke, sondern auf dem Berg im Himalaya oder eben in den Anden. Und da gehen wir oft über Solar, aber es kann auch in Gebieten Schnee fallen oder mal keine Sonne scheinen. Und da versuchen wir eben auch andere autarke Stromversorgungsmöglichkeiten zu installieren, dass wir hier einfach auch eine Absicherung haben.
Also wir bei Rowe, wir haben ja noch so einen schönen klassischen Produktkatalog. So kann man sehr schön drin schmückern. Wie stelle ich mir das bei euch vor? Wie viele Sirenenmodelle habt ihr und habt ihr die abgebildet mit Bezeichnungen oder ist das immer eine individuelle Projektierung, was Bedürfnisse sind?
Also vom Produktkatalog, der ist eigentlich ziemlich simpel bei uns. Es gibt sozusagen eigentlich eine Basis-Geräte-Generation, die wir international anbinden oder anbieten, weil die größte Funktionalität namens ist die ECND, Sirene D für digitaler Verstärker. Und diese gibt es dann halt mit den verschiedenen Ausstattungen, also mit den Kommunikationskanälen, was für Alarme drauf gespielt werden, was für eine Batteriekapazität angewendet wird, was für ein Schrank genutzt wird, je nachdem, wo die Sirene steht, innen, außen, bei welcher Temperatur. Und das ist bei uns nicht in einem Katalog, da kann man jetzt diskutieren oder diskutiere ich auch oft mit meinen Vertrieblern, macht Sinn, das wirklich für Partner einfach in einem Katalog darzustellen. Da sind wir halt noch sehr projektorientiert aktuell, dass wir sagen, wir schauen uns die Bedürfnisse des Kunden an und stellen dann das richtige System zusammen. Aber
ja. Ich finde es nur so lustig, die Vorstellung, ja, Sirene T320B oder in der Variante T460, die ist, keine Ahnung, wie viel Dezibel lauter und kann noch das und das.
sehr lustig. Nehme ich mal mit, schlage ich mal vor. Nein, also da gibt es durchaus Möglichkeiten, sicherlich nochmal Partner auch anders einzubinden. Aber da sind wir eben, ja, arbeiten aktuell noch sehr, sehr projektbasiert, weil es einfach dann doch so individuelle Entscheidungen sind.
Welche Rolle spielen denn bei euch Forschungsprojekte oder auch Kooperationsprojekte? Also was ist so Innovation und Technologie angeht? Es klingt ja schon wirklich nach Science Fiction auch so ein bisschen.
Also wie ich vorher schon erwähnt habe, wir sind der Spezialist aktuell im Sirenenwarnsystem. Ich denke aber nicht, dass die beste Lösung für die Warnung von der Bevölkerung ist, nur ein Sirenenwarnsystem zu haben, sondern ein Warnmittelmix. Das können wir nicht alles selber entwickeln, sondern da arbeiten wir viel mit Partnern zusammen. Und ein anderer Teil, was ich auch gesagt habe, was ein kritischer Faktor bei uns ist, ist die Stromversorgung. Und hier haben wir Solar zum Beispiel, arbeiten wir viel mit Solar, wenn keine Stromversorgung zur Verfügung ist, aber suchen eben immer nach Alternativen. Und hier haben wir zum Beispiel auch eine Firma SFC Energy, wo wir jetzt eben nochmal eine Alternative zur Stromversorgung, also eine Brennstoffzelle nutzen können, die anbieten, die sicherlich nochmal eine ganz gute Möglichkeit gibt, hier dem Kunden eben in abgelegenen Regionen oder eben wo Solar einfach nicht wetterbedingt nicht sicher genug einsetzbar ist, hier eine alternative Stromquelle zu bieten.
Ja, super spannend. Du hast schuldest mir noch die Antwort auf die Best-Practice-Frage.
Best Practices, stimmt. gut, also da gibt es auch ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie die Länder da rangehen. Wir haben einen Kunden, den kann ich jetzt nicht nennen, das ist ein nordisches Land. Da haben wir ca. 5000 Sirenen aufgestellt und die haben halt ein sehr gutes System, wo sie sagen, sie haben ein landesweites System, was sie dann aber auch lokal natürlich kaskadiert ansteuern können. Und die steuern das relativ zentral, dass sie sagen, die geben die Budgets zentral frei und die werden dann einfach auf die einzelnen Regionen verteilt und da wird entschieden, wie die Sirenen aufgestellt werden. Und da hat der Zivilschutz meines Erachtens auch über die Zeit immer eine wichtige Rolle gespielt. Gar nicht unbedingt aus der Bedrohungslage, aber auch einfach aus dem sozusagen Verständnis des Landes, dass man ein landesweites Warnsystem haben will. Und das hat man einfach über die Jahre kontinuierlich weiterentwickelt und hier auch mit verschiedenen Warnkanälen integriert. Das Land ist deutlich kleiner als Deutschland, aber sicherlich eines der Best Practices und seit über 30 Jahren unser Kunde. Ein anderes Land, Bulgarien, die haben 2007 ihr Sirenennetz ausgebaut, auch nicht flächendeckend im ersten Schritt, weil dafür war nicht genug Budget da, aber erweitern das immer kontinuierlich und tun das halt auch upgraden. Das ist halt immer eine Frage, wo die Geldmittel herkommen und dadurch, wie die Entscheidungen halt auch gesteuert werden. Und was für eine Bedeutung eben das Thema Zivilschutz oder Katastrophenschutz in den Ländern hat.
Ja, das heißt, man kann ja schon sagen, wenn man Warnsysteme spielt, auf jeden Fall eine ziemlich große Rolle in der globalen Sicherheitsarchitektur.
Wir versuchen da auf alle Fälle unseren Teil, soweit wir den beitragen können, bestmöglich zu erfüllen. Wie ich gesagt habe, also ich nehme es immer wieder in den Mund, dieses Thema Warnmittelmix, habe ich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass ich sage, wir müssen schauen, dass wir den bestmöglichen Warnmittelmix der Bevölkerung zur Verfügung stellen und einfach wirklich die in integrierten Schritten warnen. Und da können wir halt als Sirenensystemhersteller diesen Weckeffekt generieren, also diese erste Informationsquelle. Und müssen schauen, dass wir mit den anderen Warnkanälen das hier weiter steuern können. Und da sehe ich es ganz relevant, dass wir eben nicht alleine arbeiten, sondern mit Partnern zusammenarbeiten, um dem Kunden halt auch die bestmöglich integrierte Lösung bieten zu können, die er braucht, und ein gesamtheitliches System. Also teilweise werden die Entscheidungszyklen immer kürzer, wann entschieden werden muss, wie alarmiert werden muss, mit welchen Kanälen, und desto integrierter das System ist, was wir dem Kunden anbieten können, desto einfacher fällt dem Kunden hauptsächlich in sozusagen in öffentlichen, also bei den öffentlichen Kunden, in den Behörden, die Entscheidung und dann aber auch die Ausführung einer bestimmten Warnung. Und da arbeiten wir mit Partnern, aber auch mit Unis oder Forschungsinstituten, uns da kontinuierlich immer weiterzuentwickeln.
Ja, mega. Vielleicht noch eine letzte Frage zum Schluss. Wenn du immer von dem Kunden sprichst, dann meinst du auch hauptsächlich natürlich erstmal jetzt eure direkten Ansprechpartner aus Kreis oder Stadt und so weiter, oder auch Land. Aber wie stark denkt ihr auch sozusagen den Nutzer, den Endkunden, der ja eigentlich so unmittelbar mit euch als Sirenenhersteller ja keine Berührungspunkte hat? Viele wissen vielleicht noch nicht mal, wenn sie eine Sirene sehen, dass ihr dahinter steckt. Aber wie wichtig ist es trotzdem auch so aus strategischer Sicht, um vielleicht nochmal den Bogen zum Beginn zu schlagen, zu deiner strategischen Richtung, die du ja auch vorgibst? Ist es wichtig, auch trotzdem diesen Nutzer und diesen Endkunden mitzudenken?
Sehr wichtig, Alex. Also, und das ist genau der Punkt, wie schafft man den Betroffenen am Ende des Tages, der gewarnt werden soll, wie schafft man den am besten abzuholen? Ja. Und ich glaube, das ist, mehrere Faktoren spielen hier eine Rolle. Das ist auf der einen Seite wirklich die Analyse der Bedürfnisse, wie werden Informationen konsumiert, wo, was braucht der sozusagen Nutzer, und hier hat man eben auf der einen Seite die schwerhörige Oma und auf der anderen Seite sozusagen den kompletten Digital Native, den man sicherlich ganz einfach mit einer App oder irgendwas erreicht, und das muss man meines Erachtens hier ganzheitlich denken, und wir arbeiten hier auch mit Forschungsprojekten, zum Beispiel mit der TU München, die machen gerade so eine Analyse Warnsysteme der Zukunft für uns. Und gehen da wirklich auch auf Kundenbefragungen zu, also machen da wirklich auch Kundenbefragungen oder Endnutzerbefragungen, was für uns auch immer wieder super spannend ist. Da wir natürlich im täglichen Doing mit den Behörden, mit Industrieunternehmen auch, die unsere Kunden sind, halt mit denen zu tun haben und die oft die Anforderungen hier natürlich vorgeben. Aber ich glaube, das ist immer diese Rückkopplung wieder und immer zu gucken, wie erreicht man die Bevölkerung am besten. Und hier ist sicherlich das Thema einerseits Forschung, Umfragen, aber dann auch viel Schulungen und Informationen. Also was haben wir denn zur Verfügung, wie werden die genutzt und wo kriegen die Leute auch ihre Informationen im Notfall und wenn es eben brenzlig wird. Und da denke ich, wäre es auch sicherlich eine Überlegung wert, dass man sagt, dass man das schon auch wieder in die Schulen gibt und solche Themen auch hier mit aufnimmt. Das war eine lange Zeit so, wurde wieder rausgenommen, aber ist sicherlich ein Faktor, der uns immer mehr beschäftigen wird. Und
also du meinst das Thema Sensibilisierung auch für den Ernstfall und wie sich das dann anhört, dass das wieder mehr auch in die Schulbildung integriert werden muss.
Genau.
Mir war gar nicht klar, dass es nicht mehr Teil davon ist. Also weil ich kenne es ja noch aus meinen Schulzeiten. Also wir haben das, denke ich, damals auch noch gemacht, oder? Zumindest erinnere ich mich dran.
Weiß, wurde das mindestens bis in die 90er Jahre reingemacht. Und dann wurde es eben irgendwann wieder rausgenommen. Ja. Also aktuell ist es nicht mehr im Lehrplan drin.
Okay.
Aber sicherlich in meinen Augen wieder ein Faktor, den man da es wert wäre zu analysieren, den wieder aufzunehmen.
Sehr gut, dann haben wir jetzt auch einen kleinen Teil für den Actionplan auch noch zum Schluss gefunden. Ich danke dir sehr, liebe Anna. Ich fand das ein mega spannendes Thema. Also mich catcht das total und ich finde es großartig, dass deine Arbeit, eure Arbeit einfach dazu beiträgt, dass ihr die Sicherheit von Menschen verbessert und den Bevölkerungsschutz gewährleistet. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, dass wir auch dank euch vielleicht auch ein bisschen schneller zum Ziel kommen, weil ich glaube, da haben viele Menschen gerade auch ein paar Sorgen und mega faszinierend. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Und ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht.
Super viel. Ich danke dir. War ein super spannendes Gespräch. Super Fragen. Und wir arbeiten mit Hochdruck dran, dass es auch schneller geht. Wir brauchen nur die richtigen Signale von den richtigen Stellen. Und dann denke ich, dass wir zu einem guten Ziel kommen. Nee, danke dir für deine Zeit und das Gespräch.
Perfekt. Danke. Und wenn ihr Fragen an die Frau habt, die dafür sorgt, dass ihr im richtigen Moment aus dem Bett fallt, oder ihr mehr über das Unternehmen erfahren möchtet, dann findet ihr natürlich alle Details auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Also schreibt uns. Und wir freuen uns natürlich auch über euer Feedback, eure Bewertungen. Und ja, bis dahin wünsche ich euch eine gute Woche und wir sehen uns. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.